Sehr schön. Also, herzlich willkommen. Schön, dass ihr euch auf den Weg gemacht habt, das erste Kapitel heute abzuschließen mit mir. Ich lade euch ein, dass wir vor den Herrn uns gemeinsam begeben und ihn bitten, dass er uns sein Wort aufschließt, ja? Damit es für uns zur Speise und zur Kräftigung wird, beten wir darum. Vater im Himmel, wir wollen dir dafür danken, dass du uns erlaubt hast, dass wir heute hierher kommen. Du hast uns Gesundheit geschenkt, du hast uns Möglichkeiten geschenkt, ins Auto zu setzen, hierher zu fahren. Herr, ich danke dir von ganzem Herzen. Das ist ein wunderbares Vorrecht, wenn wir als dein Leib zusammenkommen dürfen. Und wir wollen jetzt dein Wort aufschlagen, gemeinsam daran forschen und dich von Herzen darum bitten, dass du zu uns redest. Ja, wir sind so gefangen oft in dieser Welt und so viele Dinge, die auf uns einprasseln. Wenn wir überleben sollen, wenn wir geistlich überleben sollen, ja, dann brauchen wir dich. Dann brauchen wir dein Reden, dann brauchen wir dein Wort. Schenk, dass wir auch durch das, was heute wir aus dem Buch Ruth lernen wollen, dass wir gefestigt werden dürfen dadurch. Dir soll es zum Lob und zum Preis und zur Ehre sein. Amen. Amen. Ja, hat sich lang gezogen, das erste Kapitel, weil einfach doch viel drin steckt. Immer vorrücken. wir haben jetzt uns in 12 Einheiten jetzt mit dem ersten Kapitel beschäftigt. So, mit der 13. wollen wir es abschließen. Heißt ja, alle guten Dinge sind 13. Wollen wir es heute abschließen damit. Ich würde gerne auch es nochmal nutzen, zusammenzufassen, um was es in diesem ersten Kapitel gegangen ist. Ich will, dass ihr rausgehen könnt und dass ihr sagen könnt, um was es in Ruth 1 geht. Ja? Nicht in den Details, weil die haben wir ja dann ausgearbeitet, Stück für Stück. Aber so im Groben. Wozu ist dieses Kapitel da? Warum fängt es nicht bei Ruth 2, Vers 1 an? Sagst du, macht die Geschichte keinen Sinn. Aber das ist nicht der einzige Grund. Ja? Um was geht es hier? Hat jemand Vorschläge zu machen? Ich will ja gemeinsam mit euch arbeiten. Hat jemand einen Vorschlag, wie könnte man das zusammenfassen? Dieses erste Kapitel, worum es geht. Was ist das Hauptthema, um das es geht?
Verlassen und Wiederkehr.
Verlassen und Wiederkehr, das ist schon mal gut. Geht in eine sehr gute Richtung, ja.
Die Lage des Landes.
Die Lage des Landes, kannst du ein bisschen erklären?
Hungersnot.
Also ist die Ausgangsposition. Ja. Aber wie können wir das ganze Geschehen, also von Vers 1 bis Vers 22, am besten zusammenfassen? Also du sagst verlassen und zurückkehren. Ja, diese zwei Stichworte ist nicht schlecht. Noch Gedanken?
Schmerzhaftes Zurückkehren.
Schmerzhafte Rückkehr, okay. Aber ich will nicht nur, dass wir, versteht mich richtig, ich will nicht nur, dass wir die Geschichte zusammenfassen, sondern auch die geistliche Lektion. Ja, ja, in Bezug auf was? Okay.
Die
Opa, ja.
Ja, die denkt am Anfang und dann werdet ihr die Kosta genauso aufzeigt und dann entscheidet sie sich aber wieder in das alte Leben zurückzukehren.
Also, wie hier gezeigt wird, wie unterschiedlich Menschen auf das Evangelium reagieren. Die einen, die reagieren angemessen, richtig und gut, und die anderen, die in diesem Fall die Orpa, die sehen die Kosten und schrecken davor zurück. Und sagen dann lieber nicht. Ja, das ist ein sehr wesentlicher Bestandteil.
Die wunderbare Führung Gottes,
ja,
an einem Einzelnen.
Gottes wunderbare Führung an seinem Kind, können wir sagen, ja. Ja, ist auch gut. Ja. Ein wichtiges Stichwort, um das es geht, ist noch nicht gefallen. Ha? Ein wichtiges Stichwort.
Ich denke, ihre Beziehung mit dem Bund, mit Gott, die haben das alles anders ausgelebt. Die haben zum Beispiel Israel verlassen und Moab einfach, die haben ihre Rücken
gekehrt.
Ja. Und Ruth hat das angenommen. So, es ist, jeder hat ein anderer.
Ich denke, das ist ein Teil Gottes Heilsplans. Er führt zu Jesus, zu der Verheißung, dass Jesus geboren wird.
Absolut, ganz wichtig, ja. Das ist das ganz übergeordnete Thema, was uns in Ruth begegnet, ja. Und spätestens in Kapitel 4 wird es dann komplett sich entfalten für uns. Also das müssen wir immer im Hinterkopf behalten. Sehr, sehr wichtig. Kapitel 1, ein sehr wichtiges Stichwort. Buße. Ein sehr, sehr wichtiges Stichwort, um das es hier geht. Durch welches Wort wird das hier immer wieder gespiegelt im Text? Das ist ein immer wiederkehrendes Wort hier im Text.
Zurückkehren, oder?
Jawohl, sehr gut. Zurückkehren, umkehren. Das beschreibt nichts anderes als Buße. Ja? Man hat einen falschen Weg eingeschlagen und schlägt einen richtigen Weg ein. Ich denke, das ganz Wesentliche, worum es hier geht, sind zwei Dinge. Nämlich zum ersten, wie Gott durch Buße seine Kinder zurückführt zu sich, zurückführt zum Segen. Und auf der anderen Seite, wie er Heiden und welche, die mit ihm nichts zu tun gehabt haben bis hierher, mit hineinnimmt in diesen Segen. Ja? Durch Bekehrung. Also Bekehrung und Buße. Und die zwei sind sehr nah verwandt, gell? Das sind die zwei ganz großen Themen, um die es hier geht. Und dann ganz viele sind da angeknüpft, diese Themen. Also Buße, Umkehr, zurückkehren zu Gott, nachdem man sich ihm den Rücken gekehrt hat, zurückkehren zu Gott und der andere wendet sich das erste Mal hin zu Gott. Also die andere natürlich in diesem Fall, Ruth. Ja? Also so können wir das zusammenfassen und sehr, sehr gut zu ich will es anders sagen, mit was steht am Anfang dieses Kapitels und am Ende so ziemlich? Zwei Begriffe ein Begriff, den wir am Anfang wiederfinden und ganz am Ende. Also Vers 1 und 2 und Vers 19 bis 22. Ja, sehr schön. Bethlehem. Bethlehem fasst für uns dieses Kapitel zusammen. Wir starten in Bethlehem, dann gehen wir den ganzen Weg und am Ende kommen wir wieder in Bethlehem an. Ja? Also Bethlehem ist sozusagen die Klammer um dieses erste Kapitel und die Kapiteleinteilung hier so gemacht haben, das waren ja nicht die ursprünglichen Schreiber, aber das haben die nicht schlecht gemacht, finde ich. Das ist wirklich eine Sinneinheit, wo man sagen kann, das ist ein wesentlicher Block, wie man das zusammenfassen kann. So, wir haben es bereits zu Beginn gehabt, schaut Vers 1, hier heißt es, ein Mann von Bethlehem, Juda, ging hin, um sich im Gebiet von, also in den, ich lese lieber Felder, ja, um sich in den Feldern von Moab als Fremder aufzuhalten. Er und seine Frau und seine beiden Söhne. Dann wird es nochmal gesagt, schau mal, wie ihre Namen heißen, und dann heißt es, Söhne Machlon, Kilion, Ephratiter aus Bethlehem, Juda. Es wird betont, die kommen aus Bethlehem, und zwar aus Bethlehem, Juda. Da gibt noch ein anderes, nicht, dass es Verwechslung gibt. Jetzt am Ende, seht ihr, Vers 19. So gingen die beiden, bis sie nach Bethlehem kamen. Und es geschah, als sie in Bethlehem ankamen, da geriet die ganze Stadt in Bewegung. Und in Vers 22, so kehrte Naomi zurück mit ihr, die Moabiterin Ruth, ihre Schwiegertochter, die aus dem Gebiet, aus den Feldern von Moab heimgekehrt war. Sie kamen nach Bethlehem. Fragt euch manchmal, warum sich die Bibel wiederholt?
Weil es wichtig ist.
Ah, ihr wisst schon. Es ist wichtig. Wenn das bei dir beim ersten Mal entgangen ist, kriegst du noch eine Chance. Das ist Gnade. Wenn es beim zweiten Mal entgangen ist, manchmal kriegst du sogar eine dritte Chance noch. Aber Hauptsache, beim dritten Mal hast du es dann gelesen. Also, Bethlehem ist das, was hier das umfasst. Und ganz am Anfang, einer der ersten Überschriften oder der ersten, die ich über eine Bibelstunde gegeben habe, ist Verlasse nie Bethlehem. Jetzt können wir sagen, kehre zurück nach Bethlehem. Wenn du es schon verlassen hast, dann kehre zurück dorthin. Ja. Zurück an den Ort des Segens, zurück an den Ort der Verheißung, wo Gott verheißen hat, zu segnen. Und nicht, wo das Gras grüner zu sein scheint. Darum wird es heute auch noch gehen. Sehr spannend ist für mich, was ich mit euch heute betrachten will und was ich für sehr, sehr wichtig für unser geistliches Leben halte, zu sehen, und ich habe es letztes Mal schon anklingen lassen, wie Naomis Perspektive sich verändert hat. Von ausgehend hier von Vers 1 und Vers 2 hat Naomi und die ganze Familie, ja, also es geht nicht nur um Naomi, aber der Rest ist halt nachher weg, deswegen sprechen wir von Naomi, ja. Also die hat eine Perspektive, sie hat einen Blick und trifft daraus eine Entscheidung. Und später aber, wie sie es nachhinein beurteilt, ist ziemlich anders, oder? Also, wir werden hier hineingeführt, ich lese noch einmal Vers 1. Und es geschah in den Tagen, als die Richter richteten, da entstand eine Hungersnot im Land. Und ein Mann von Bethlehem, Juda, ging hin, um sich in den Feldern von Moab als Fremder aufzuhalten. Er und seine Frau und seine beiden Söhne. So, liegt es nahe, dass zwischen dem, das erwähnt wird, dass da eine Hungersnot war, und dem Wegzug, liegt es nahe, dass da eine Verbindung ist? Sehr nahe, oder? Sonst würde das nicht so unmittelbar nacheinander erwähnt werden. Ja. Es war eine Hungersnot da und wegen dieser Hungersnot haben sie sich aufgemacht. Wegen dieser Hungersnot haben sie sich aufgemacht, weil was waren so ihre Beweggründe? Können wir mal ganz ein, oder vermutlich zumindest. Was waren so ganz aller Wahrscheinlichkeit nach die Beweggründe? Was haben sie sich so ausgerechnet? Nicht schwer, oder?
Mehr Essen,
so. Also, sie haben ihre eigenen Felder angeguckt, die Ähren lagen alle so und waren vertrocknet. Und dann haben sie das Fernglas genommen, haben nach Moab geschaut. Und gesagt, oh, das Getreide sieht ja viel besser aus. Oh, und das ist schon letztes Jahr so gewesen. Wahrscheinlich wäre es eine kluge wirtschaftliche Entscheidung, in die Felder Moab zu gehen. Natürlich nur vorübergehend, nur geschwind. Ja. Und packen die Sachen und gehen dorthin. Also, was war die ausgehende Perspektive? Ihr Blick war der, uns geht es hier schlecht, wir leiden hier Hunger, wir müssen ums Überleben kämpfen. Da drüben, in Moab, da ist es schön, da ist es wunderbar. Da ist Brot im Überfluss da. Wenn es nur ein klein bisschen mehr geben würde, wären sie wahrscheinlich nicht gegangen, hat sie den ganzen Aufwand nicht gemacht. Da scheint es, zumindest aus ihrer Sicht, haben so die Felder gewunken schon. Hallo, hier sind wir. Und wie verändert sich ihre Perspektive? Wo sehen wir das? Schaut in den Text rein, am Ende.
Am Ende
des
Kapitels, meinst du?
Ja, genau. Nicht vom Buch,
ja, okay.
Vom Kapitel. Ja, Ernte. Aber wie hat sich Naomis Sicht der Dinge verändert?
21. Reich und wohlhabend bin ich ausgegangen.
Ja.
Und leer komme
ich zu. Schau mal, wie ist sie ausgegangen?
Reich und wohlhabend. Steht bei
mir. Ja, ja, okay. Also bei mir als, also bei dir als reich und wohlhabend, bei mir als voll. Ja? Hä? Wenn sie voll war, warum ist sie denn weggegangen? Wenn sie alles hatte oder zumindest reich ausgezogen ist und jetzt arm zurückkommt, warum ist sie denn überhaupt gegangen, fragt man sich, oder? Was war das Problem? Eine falsche Betrachtung der Dinge. Sie, jetzt am Ende sieht sie, damals, mir ging es eigentlich gut. Natürlich, wir hatten vielleicht zu wenig Brot, aber ich hatte so viele andere Segnungen. Und die sind mir alle verloren gegangen in den Feldern Moabs. Denkt ihr, sie hat es bereut, dass sie gegangen ist? Unbedingt. Unbedingt. Deswegen ist es so gut, dass sie das tut. Die erste Perspektive, die sie gehabt hat, das war eine Lüge. Zweite Perspektive, die sie bitter lernen musste, das war die Wahrheit. Die erste, in den Feldern Moabs ist alles viel besser und viel schöner und viel leichter. Die zweite ist, ich bin eigentlich schon reich gesegnet. Auch wenn nicht das Leben alles glatt läuft, aber ich bin wunderbar und reich gesegnet. Daran will ich festhalten und Gott danken. Die allgemeine Reaktion übrigens Die bestätigt das. Schaut mal, Vers 19 heißt es, so gingen die beiden, bis sie nach Bethlehem kamen. Und es geschah, als sie in Bethlehem ankamen, da geriet die ganze Stadt ihretwegen in Bewegung. Und die Frauen sagten, ist das Naomi? Was bedeutet das?
Gesegnet,
ja. Ja, okay, Naomi, was Naomi bedeutet, ist eins, aber ich meine, wenn die hier so sprechen.
Sie ist ein bisschen runtergekommen.
Oha, also ist fast nicht wiederzuerkennen. Ja. Seht ihr, wie sie ausgezogen ist und wie sie jetzt zurückkommt. Natürlich ohne die Begleitperson, aber allein an ihrer Erscheinung. Sagen, ist das wirklich Naomi? Die sieht schon so aus, aber eigentlich kann es nicht sein. So wie sie, so kennen wir sie nicht, wie sie uns verlassen hat. Also sie ist selbst äußerlich gezeichnet, ja, von all dem, was passiert ist. Und ich will, dass wir uns jetzt Gedanken darüber machen, ob das nicht etwas ist, mit dem wir oft auch zu kämpfen haben. Kennst du jemanden, auf den du so von Zeit zu Zeit mal rüberschielst und denkst, Mensch, dem geht's doch gut? Warum kann der was haben und ich muss darauf verzichten? Weißt du, der ist doch auch kein besserer Mensch als ich. Vielleicht ist er sogar ein Gottloser. Und Gott lässt ihn weniger Leid erleben als mich. Warum denn? Das ist doch gemein. Kennt ihr das so, dass ihr den Eindruck habt, dass Gott anderen sich günstiger erweist als euch selbst? Solche Gedanken sind durchaus nicht fremd für uns. Im Gegenteil, der Feind, der Satan, der liebt es, das uns unter die Nase zu reiben und sagen, guck mal, dem da drüben, dem geht's wirklich, der arbeitet viel weniger und verdient viel mehr. Das ist unfair, oder? Das ist doch gemein. Warum leben wir in einer Welt, in einem System, wo das so ist? Ich weiß nicht, ob ihr solche Gedanken kennt. Das Problem ist, was ist unser Problem dabei? Ich würde sagen, zwei Dinge, die mir dabei bewusst geworden sind. Der Blick wird auf einmal, vorher hatten wir so eine schöne Übersicht, auf einmal wird der Blick verengt, klein gemacht und auf eine einzige Sache konzentriert. Also, nehmen wir das Beispiel mit dem Gehalt. Mein Nachbar, der arbeitet in einer großen Firma, also ist nicht wirklich jetzt, ja, aber angenommen, ja, arbeitet in großer Firma, kriegt ein dickes Gehalt und ich arbeite da irgendwo im Zwei-Mann-Betrieb oder so. Ja, stimmt, ja fast sogar, nee, Zwei-Mann nicht. Aber. Aber das ist alles hypothetisch, nicht das jetzt hier. Und dann sage ich, das ist doch unfair. Ich racke mich an, mache Überstunden, kriege nicht mal ausbezahlt und der kriegt es, weißt du, hinterhergeschmissen. Ja? Das ist doch richtig gemein. Was wird dabei gemacht? Du verengst den Blick auf eine einzige Sache, nämlich Verdienst, Arbeit und Verdienst. Alles andere, was ein gesamtheitliches Bild vielleicht geben würde, das lässt du mal außen vor. Weil das könnte das Bild ja wieder ein bisschen ausgeglichener werden lassen. Oftmals ist so. Ja, nicht immer, aber oftmals. Dann sagst du, oh, ist das gemein. Also das ist das Erste, was der Feind macht. Er verengt unseren Blick und lässt uns nur noch diese eine Sache wahrnehmen. Und so daran ärgern wir uns, hängen wir uns daran auf und sagen, wie kann es sein? Es darf nicht sein. Und das Zweite, das ist sowieso klar, alle anderen, die viel, viel weniger verdienen und noch viel mehr arbeiten, die werden automatisch ausgeblendet. Versteht ihr? Also die werden auch gar nicht berücksichtigt. Er lenkt den Fokus bewusst auf die, denen es echt viel besser geht. Dass da welche auch sind, die es viel schlechter geht, das spielt jetzt keine Rolle. Ja? Wir beschäftigen uns jetzt mit dem anderen Thema. Und das ist das gut? Nein. Das ist überhaupt nicht gut. Das ist diese verengte Perspektive, die ich in diesem Text hier auch entdecke. Also in Moab geht's gut, wir hier in Israel müssen leiden. Übrigens ist es selbst verschuldet. Ja, gell, sogar. Also ich wissen jetzt nicht, was Naomi selber dazu beigetragen hat. Ihr ganzes Leben kennen wir nicht unbedingt. Aber die ganze Zeit, dass Hungersnot da war. Wie haben geistliche, ich sage jetzt Männer, weil ich jetzt kann mir keine Frau einfällt, aber geistlich gesinnte Leute reagiert? Fällen nicht welche ein, wenn sie gemerkt haben, ihr Volk hat gesündigt? Geflohen? Gesagt, wir suchen uns bessere? Sie haben Buße getan, sogar anstelle des Volkes. Mhm. Wisst ihr welche? Welche haben das gemacht?
Mose.
Wer noch? Daniel. Ja. Wer noch? Nehemia. Ja. Das ist eine gute und gesunde Haltung, oder? Schaut mal, er hat selber vielleicht gar nicht so extrem viel dazu beigetragen. Er könnte sagen, sich wieder vergleichen, sagen, oh, die 90% sind viel schlimmer. Nein. Eine gute, gesunde, geistliche Haltung ist, sagen, Herr, es tut mir leid, dass du dieses Gericht schicken musstest. Und ich lese gerade Hesekiel. Ja. Wo ist ein Wächter fürs Volk, der sich in die Bresche stellt? Das wäre eine gute und gesunde Reaktion. Nicht zu sagen, ah, da ist es leichterer Weg. Da ist es viel besser und viel schöner. Die Wahrheit in Bezug auf Ruth ist, ja, sie musste dort hungern bestimmt, sonst wäre sie nicht gegangen. Aber war sie reich gesegnet? Nichtsdestotrotz. Ja. Das muss man aufschlagen, Römerbrief. Und das ist das Problem, aber man sieht es erstmal nicht.
Du sagst, Ruth musste hungern.
Nee, nicht Ruth, Naomi. Naomi.
Alles klar.
Naomi natürlich.
Ja.
Ihr seid noch wach, das ist gut, wacher als ich. Römer 3, schlag mal Römer 3 auf. Hier geht es um das Thema Juden und Heiden. Paulus stellt eine Frage hier. Römer 3, 1. Warte ganz kurz. Hier heißt es so. Was ist nun der Vorzug des Juden? Was hat er denn dem Heiden voraus? Oder was ist der Nutzen der Beschneidung? Er sagt, viel in jeder Hinsicht. Er sagt nicht, ist egal, ob du Jude bist oder nicht. An anderer Stelle sagt er dann, vor Gott, für dein ewiges Heil wird es dann egal sein. Aber jetzt erstmal, es hat extreme Privilegien. Viel in jeder Hinsicht, sagt er. Denn zuerst sind ihnen die Aussprüche Gottes anvertraut worden. So. Allein mal das festhalten. Sollten wir das mit berücksichtigen oder sollten wir das nicht mit berücksichtigen? Was sind die Aussprüche Gottes, jetzt mal ganz einfach gesagt? Welche?
Die Verheißungen.
Die Verheißungen, das ist die Bibel, ja, können wir sagen. Ihnen ist das Wort Gottes anvertraut worden. Und haben sie da einen Vorzug gegenüber Moab? Ah, und was für einen? Stell dir mal vor, wenn wir es genau betrachten, einer hat geistlich reagiert im Vergleich irdisches Brot und geistliches Brot. Wer war das? Ich will euch immer ein bisschen kitzeln. Wer hat gesagt? Ihr wisst schon? Matthäus 4. Was ist wichtiger? Der Teufel sagt, hier, die Steine, mach sie doch zu Brot. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Wovon lebt der Mensch? Von jedem Wort. Wisst ihr, wenn wir eine gute und gesunde Haltung hätten, dann müssen wir sagen, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste heute, entweder eine Woche lang essen oder eine Woche lang Gottes Wort. Ich würde Gottes Wort nehmen. Ganz, ja, ist, vielleicht weiß nicht, ob es ein gutes Beispiel ist, egal. Aber ihr wisst, was ich meine. Was ist wichtiger? Was hat einen größeren Wert? Mein tägliches Brot, was ich brauche, um meine 80 Jahre vielleicht vollzukriegen? Oder ist besser, man stirbt vielleicht früher, aber man hat Gottes Wort. Am besten noch gelesen und verstanden. Es ist ein Wahnsinnsprivileg. Und haben Sie Ihre Bibel dabei gehabt?
Ja.
Naomi.
Ach so.
Hat Naomi Ihre Bibel dabei gehabt, als Sie nach Moab gegangen sind? Das können wir so ziemlich ausschließen.
Ja, ja.
Damals gab das nicht, dass man, die gab es zu späterer Zeit in der Synagoge. Ja, das Wort, aber sonst was war im Tempel. Und dort war es von den Priestern, die haben das vorgelesen, verkündigt, ja. Aber das kannst du nicht mitnehmen. Ja? Wenn Also dann gab es so einen ganz Reichen, schon im Neutestamentlicher Zeit, nicht im Alten. Neutestament ist ein ganz Reichen, der konnte sich eine kaufen. Wer war das? Schriftrolle. Die Schriftrolle, ja. Der Äthiopier, ne? Apostelgeschichte 8, der konnte sich eine leisten.
Auch nur ein Teil.
Ja, also Jesaja-Rolle heißt es, gell? Auch wieder nur ein Teil. Überleg mal, du müsst alle mitschleppen. Es geht gar nicht, gell? Du brauchst einen ganzen Wagen. Alles voller Schriftrollen. Also, sie geben das auf, ihr Lieben. Sie geben das auf. Was geben sie noch auf? Lass uns mal weiterlesen, weil das ist nicht der einzige Vorzug, den die Juden von Haus aus, sagen wir mal, haben. Römer 9. Ja, schaut mal. Paulus sagt, ich habe, Vers 3 sagt, ich habe gewünscht, verflucht zu sein von Christus weg für meine Brüder, meine Verwandten nach dem Fleisch. So, jetzt darum geht es jetzt erstmal nicht so sehr, womit Paulus sich hier beschäftigt. Aber, wie beschreibt er sie? Schaut mal. Die Israeliten sind. Okay, das ist mal Israeliten, sind halt Israeliten. Okay, aber was bedeutet denn das? Deren die Sohnschaft ist. Was bedeutet das, dass sie diese Sohnschaft? Sind sie die einzigen, die Söhne zur Welt bringen können? Kann nicht sein. Das bedeutet Sohnschaft.
Verheißung.
Ja.
Ausgeborene. Die sind die Erstgeborene.
Sie sind die Erstgeborene. Sie sind überhaupt, das Volk Israel wird immer wieder als Sohn Gottes bezeichnet. Israel, mein Sohn. Ja, deswegen der erste Sohn, der zweite, der also zumindest von der Reihenfolge, geschichtlichen Reihenfolge jetzt im Auftreten auf der Erde. Der erste versagt, der erste Sohn oder der erste Knecht, der zweite bringt es zum Abschluss. Hosea 11, wer es nochmal nachlesen will. Und Matthäus 2 am Ende. Also die Sohnschaft, sie dürfen eine exklusive Beziehung zu Gott haben. Wer von den Heiden darf Gott den seinen Vater nennen? Darf man nicht. Sie dürfen. Deren die Sohnschaft ist und die Herrlichkeit. Haben sie Herrlichkeit erlebt? Offenbarung der Herrlichkeit, die Israeliten. Ha, vielfach, oder? An vielen Stellen. Die Herrlichkeit, deren die Herrlichkeit ist, bedeutet eigentlich, deren Gott selbst ist. Die Herrlichkeit. Gott in der Offenbarung seiner Macht, seiner Herrlichkeit. Was noch? Und die Bündnisse. Gott hat mit ihnen einen Bund geschlossen. Nein, nicht einen. Mehrere. Mehrere. Welche sind die zwei wichtigsten? Ja. Also Sina ist der eine, der sehr, sehr wichtig ist. Abraham. Sehr gut. Abraham, diese zwei Bündnisse, Galater, können wir durchforsten, ja, das sind die ganz großen Bünde. Und welcher ist noch der wichtigere von den beiden?
Abraham,
ja, der ist wichtiger, weil der andere kam nur daneben hinzu. Okay, diese Bündnisse haben sie im Zusammenhang damit auch was? Und die, okay, und die Gesetzgebung, das hängt damit zusammen, ja. Wieder Gottes Wort. Sie haben Gottes Wort am Sinai bekommen. Nicht nur am Sinai, aber mitunter. Und der Gottesdienst. Sie dürfen Gott nahen. Wisst ihr, sie dürfen zum Zelt der Begegnung kommen. Sie dürfen Gott so nahe kommen. Ich meine, okay, du sagst, der Priester durfte noch näher. Aber im Vergleich zu den Heiden, wie nahe durften sie Gott kommen? So nahe. Ja, bis auf ein paar Meter, können wir sagen. Ja. Sehr nahe durften sie kommen. Es gab ja Gott ist
einen Vorwurf der Heiden, der war dann weiter.
Ja, das war dann mehr zu späterer Zeit, ja. Wo das dann gekommen ist. So eher neutestamentlicher Zeit. Und der Gottesdienst und die Verheißungen, die Versprechen, die sie bekommen haben, deren die Väter sind, also die Vorfahren haben, mit denen Gott eine herrliche, wunderbare Geschichte geschrieben hat. Ja, deren die Väter sind und aus denen dem Fleisch nach der Christus ist. Ja, gut, das kann man sagen, das war damals noch nicht der Fall. Ja, damals war er noch nicht geboren. Aber nichtsdestotrotz, sie hatten die Verheißung auf diesen Christus, oder? Oh. Jetzt mal, haben wir ein bisschen ein anderes Bild jetzt? Wo war Segen und Überfluss eigentlich zu haben? Und wo war der Mangel? Der Segen ist da, wo Bethlehem ist. Der Mangel ist da, wo Moab ist. Versteht ihr? Und das alles Entscheidende an dieser Sache ist die Perspektive, die man darauf hat. Mit welcher Brille man es anschaut. Wenn man sagt, na, was kann ich damit anfangen mit den Verheißungen? Bedeutet mir nichts. Wenn das alles für ein leeres Geschwätz ist, sozusagen, dann wird man sich an dem Brot nur aufhängen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir lernen, unsere Umgebung und unseren Alltag und unsere Situation und unsere Umstände nicht allein nach äußeren Maßstäben zu beurteilen. Weil der Satan will das. Er möchte das. Und das Problem ist, so manche hat der Satan damit in den Abfall hineingezogen, oder? Hat er sie in den Abfall hineingezogen, die Familie? Total. Haben sich abgewendet von Gott. In seiner Güte, ja, greift Gott ein, führt zurück, natürlich. Aber das ist damit zu spaßen? Ist das schön? Überhaupt nicht. Sehr, sehr, eine sehr, sehr ernste Sache. Was müssen wir jetzt dazu aufschreiben? Psalm. Zu diesem Thema. Ja, wisst schon, wo ich hin will? Psalm 74. Schlag mal mit auf. Ja, 73. Ich, bei dem vertue ich mich immer. Aber ich weiß, wenn ich da bin, finde ich schnell.
Ja, weil ich einmal das bei dir gemerkt habe. Ja,
okay, siehst du?
Dann fing ich an zu zweifeln.
Ja, siehst du, Psalm 73 natürlich. Psalm 74, das ist irgendwie bei mir falsch abgespeichert. Werde mich öfter wahrscheinlich noch darauf hinweisen müssen. Psalm 73. Für wahr, Gott ist Israel gut, denen, die reinen Herzen sind.
Wo bist du?
Vers 1. Ja, Vers 1. Ich aber, fast wären meine Füße ausgeglitten, beinahe hätten gewankt meine Schritte. Ja, warum denn? Weiter, denn ich beneidete die Übermütigen, als ich das Wohlergehen der Gottlosen sah. Denn keine Qualen haben sie bei ihrem Tod, und wohlgenährt ist ihr Leib. In der Mühsal der Menschheit sind sie nicht. Sie werden nicht wie die anderen Menschen geplagt. Übrigens, ist das objektiv? Das, was er hier schreibt, ist das objektiv?
Nee.
Nein. Es allen Gottlosen geht es wunderbar, haben nie ein Problem, gell? Das stimmt auch nicht so, gell? Aber er sagt, er beneidete die und so hat sie angeschaut und so hat sich ihm das dargestellt. Deshalb umgibt sie Hochmut wie ein Halsgeschmeide, Gewalttat umhüllt sie wie ein Gewand. Es tritt aus dem Fett heraus ihr Auge, sie fahren daher in den Einbildungen des Herzens. Ich würde sagen, ist ein bisschen unappetitlich, ne? Dass das Auge schon fast vom Fett verdeckt wird. Aber wofür steht das?
Sie kriegen das, was sie wollen.
Genau, wir haben Essen im Überfluss, ja. Wenn die erste Runde aufgefasst wird, kommt die nächste. Also, das ist ein Bild dafür. Sie höhnen, reden in Bosheit, Bedrückendes von oben herab, reden sie, sie setzen in den Himmel ihren Mund, das heißt, sie lästern, ja. In ihrer Zunge ergeht sich auf der Erde, deshalb wendet sich hierher sein Volk, denn Wasser in Fülle wird bei ihnen geschlürft. Ja, was für ein bittere Beobachtung. Das Volk läuft ihnen zu. Denn da gibt's Wasser in Fülle. Das gleiche wie hier, Moab, ja? Da gibt's genug. Da kann man hin. Ja, sie sprechen, wie sollte Gott es wissen? Gibt es ein Wissen bei dem Höchsten? Siehe, diese sind Gottlose. Dies sind Gottlose und immer sorglos erwerben sie sich Vermögen. Und er sagt, für wahr, umsonst habe ich mein Herz reingehalten und Unschuld gewaschen meine Hände. Doch ich wurde geplagt den ganzen Tag. Und dann beschreibt er hier sein Leid. Ich will fast sagen, bemitleidet er sich selbst. Kann man fast so sagen. Und dann heißt es hier Vers 16, schaut, da dachte ich nach, um dies zu begreifen. Eine Mühe war es in meinen Augen. Bis er was gemacht hat. Bis ich hineinging in das Heiligtum Gottes. So, er wendet sich an Gott. das Heiligtum Gottes bedenken, will ich dort ihr Ende. So was passiert jetzt auf einmal mit seiner Perspektive. Oh, die Perspektive. Auf einmal wendet sich diese Perspektive und er sagt, ich habe ja gar nicht das ganze Bild berücksichtigt. Ich habe nur einen ganz kleinen Ausschnitt angeguckt und daraus meine Rückschlüsse gezogen. Oh. Und übrigens, wo ist es ihm offenbar geworden? So beim Spazieren? Im Heiligtum. Das heißt, wer hat es ihm offenbart? Gott. Gott zeigt es ihm. Gott macht ihm bewusst, Gott zeigt ihm, was ihr Ende sein wird. Und dann beschreibt er dieses Ende, ein schreckliches Ende. Und dann schau mal, zu welchem Schluss er am Ende kommt. Vers 23. Doch ich bin stets bei dir. Du hast meine rechte Hand gefasst. Nach deinem Rat leitest du mich. Und nachher nimmst du mich in Herrlichkeit auf. Schau mal, wen habe ich im Himmel? Und außer dir habe ich an nichts gefallen auf der Erde. Oh, das ist eine gute Perspektive. Das ist gut. Wo er vorher gesagt hat, oh, ich habe nichts, ich bin arm, ich bin ein vernachlässigtes Kind. Ja, benachteiligt. Die Kinder, die sind auch das, die sind so gut da dran. Okay? Es ist genau dasselbe. Sobald sie in irgendeiner Form benachteiligt sind, merkt sie sofort. Aber womit sie alles gesegnet sind und bevorzugt sind, das merken sie nicht. Das geht unter, das wird so eingestrichen. Ist ja klar, ist ja verständlich. Aber zu was für einer Haltung herkommt? Wen habe ich im Himmel? Und außer dir habe ich an nichts gefallen auf der Erde. Wie sagt Luther, glaube ich, gell? Wenn ich nur dich habe, frage ich nichts nach Himmel und Erde. Ja. Wenn ich Hauptsache dich. Oh, das ist eine gute Einstellung, ihr Lieben. Wirklich. Das Hauptproblem an uns ist, wenn wir in dieser ersten Perspektive drin sind, dass wir blind sind. Und warum sind wir blind? Das hat etwas mit unserem Fleisch natürlich zu tun, das hat auch mit unserem Widersacher zu tun. Wenn wir 2. Korinther 4 anschauen, was ist die Ursache, dass Leute dem Evangelium nicht glauben wollen, die Herrlichkeit und den Lichtglanz des Evangeliums nicht sehen? Soll ich nicht parat ist, dann schlagen wir auf. 2. Korinther 4. Vers 3 heißt es, wenn aber unser Evangelium doch verdeckt ist, verborgen, so ist es nur bei denen verdeckt, die verloren gehen. Den Ungläubigen, bei denen der Gott dieser Welt, mal ganz klar, wer ist das? Satan, der Teufel. Bei denen der Gott dieser Welt den Sinn verblendet hat, damit sie den Lichtglanz des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus, der Gottesbild ist, nicht sehen. Der Feind kämpft darum, dass diese Decke auf ihnen bleibt, dass sie nicht sehen, wie herrlich und wie wunderbar das Evangelium ist. Dann würden sie sich bekehren. Was ist das Problem mit uns oftmals? Genau dasselbe, dass wir uns wieder die Sicht verdecken lassen, dass wir uns wieder den Blick verschleiern lassen und nicht sehen, was wir eigentlich in Christus haben. Schau mal, Vers 7. Wir aber haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen. Und da geht er jetzt darauf ein, dass wir einen wunderbaren Schatz haben, aber dass wir den in unserem schwachen Körper noch tragen, diesen Schatz. Aber wir haben einen Schatz, ihr Lieben. Wir haben einen Schatz. Das ist das Evangelium. Und wenn wir das sehen, wieso fangen sich die Dinge zu sortieren? Wenn du dich im Geiste siehst, am Ende der Zeit, vor Gott stehend, dann aus aller Gnade und Erbarmen Gott zu dir sagt, komm, mein guter und treuer Knecht, die eine, die Herrlichkeit deines Herrn. Dann wirst du sehen, dein Nachbar direkt dahinter, hinausgestoßen wird, sagt, ich habe dich nie gekannt. Wie sortieren sich dann auf einmal deine Gefühle. Oh, völlig anders, oder? Völlig anders. Ihr Lieben, das ist das, worum wir eifern, worum wir kämpfen müssen, seht ihr? Das ist das, worum wir in unserem Alltag, wo der Kampf stattfindet. Epheser 1, lasst uns mal Epheser 1 aufschlagen, das uns ein bisschen mit hineinnimmt und das, was Gott uns alles geschenkt hat, wie er uns gesegnet hat. Wir haben gesehen, das Volk Israel damals war schon reich gesegnet. Wenn das Volk Israel damals schon, was den Segen anbelangt, auch Moab hat Segen bekommen, gar keine Frage. Regen, fruchtbare Zeiten sind Segen von Gott, ohne Frage. Aber wenn Israel damals schon im Segen weite Vorteile auch hatte gegenüber Moab, wie ist es dann mit uns heute? Was würde ich sagen? Sind wir so ungefähr Niveau mit dem Israel, mit Israel zur alttestamentlichen Zeit, oder? Sind wir gleich gesegnet ungefähr mit ihnen? Weit mehr! Haben wir einen Bund und einen Dienst des Todes und der Verdammnis bekommen? Oder des Segens? Ah, des Segens in Jesus. Wenn die schon gesegnet waren, wie viel mehr wir heute? Wie viel mehr wir heute? Und deswegen schreibt Paulus so, in Epheser 1, 3. Gepriesen sei der Gott unseres Vaters und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segen in der Himmelswelt. In Christus. Gott hat ein Regal an Segnungen. Was meint ihr, wie viele er uns geschenkt hat in Jesus? Nicht abseits von Jesus, immer in Christus. Wie viel hat er uns in Christus geschenkt? Jede. Er hat Schlussverkauf gemacht. Es gibt keinen Verkauf, aber er hat aus dem Regal leer geräumt. Jede geistlichen Segnung. Wie viel hat dein Nachbar bekommen ohne Christus? Nicht, stell dir vor. Gibt es irgendeinen Grund, neidisch zu blicken? Eigentlich ist es eine Verhöhnung fast von dem, was Gott getan hat, oder? Weißt du, Gott räumt sein ganzes Regal leer und schenkt dir alles an geistlicher Segnung in Christus, was du eigentlich haben kannst. Und dann schaust du und sagst, aber ich habe weniger Geld als mein Nachbar. Boah. Ihr Lieben, das ist fast eine Verhöhnung von dem, was Gott uns geschenkt hat. Es ist nicht gut. Es ist nicht gut. Da müssen wir langsam mit unserer Zunge sein und sagen, geh ins Heiligtum, geh zu Gott und bedenke. Denk nach, schalte den Kopf ein. Lass dir vom Satan nicht die Sicht dermaßen verengen. Du bist der Gesegnete, derjenige, der Christus noch nicht kennt. Der steht unter dem Zorn Gottes, unter dem Fluch. Und dann fängt er hier an aufzuzählen, ihr Lieben. Deswegen, was, ich weiß, wie Willi hier Dienst getan hat, ihm war so ein großes Anliegen, dass wir das verstehen, was hier drin steht. Bei mir, im gleichen Sinne, ist es mir auch so groß und wichtig geworden. Wir müssen das verstehen. Wir müssen das begreifen. Viele sagen dann, aber es hat so wenig mit meinem Alltag zu tun. Sehen wir jetzt, wie viel das mit unserem Alltag zu tun hat? Es bestimmt uns über weite Strecken unseren Alltag. 1. Petrus genau dasselbe und jetzt könnten wir Brief um Brief aufschlagen. Gepriesen sei der Gott, Vers 3 schon wieder. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen, unbefleckten und unverwelklichen Erbteil, das in den Himmeln aufbewahrt ist für euch, die in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werdet zur Rettung, die bereitsteht, in der letzten Zeit offenbart zu werden. Boah, was steckt da alles drin? Die Barmherzigkeit, Wiedergeburt zu einer echten, lebendigen Hoffnung. Ein Erbteil, das unvergänglich ist, das unbefleckt ist, das unverwelklich ist. ein unvergleichlich herrliches Erbteil. Und Gott sagt, ihr werdet da sogar bewahrt, dass ihr dort ankommt. Durch die Kraft Gottes, durch Glauben. Boah, herrlich, herrlich. Das ist das, was wir brauchen, ihr Lieben. Und da wird sich immer eine unterschiedliche Frucht ergeben. Entweder haben wir die erste Perspektive, die der Lüge Satans. Ich sage immer, Vergleichen ist vom Teufel. Das war wirklich so. Er mag das, dass wir mit anderen uns vergleichen, insofern wir dabei selber schlechter abschneiden. Oder natürlich, ist auf einer hochmütigen Art und Weise, und sagen, ah, guck mal, wie viel ich besser bin. All dieses Vergleichen ist vom Teufel. Erst wenn wir anfangen zu vergleichen und Dankbarkeit daraus wächst, dann sind wir auf einem guten Weg. Aber wenn wir, aber ganz viel von diesem Vergleichen ist vom Teufel, sage ich so geradeaus. Nicht alles, es ist immer die Herzenshaltung entscheidend, dass erst welches heraus geschieht. Aber ganz häufig ist es negativ. Was wächst aus dieser ersten Perspektive heraus? Welche Frucht entsteht daraus? In unserem Herzen? Was passiert?
Neid.
Neid! Neid! Was sagt die Bibel? Ja, langsam eins nach dem anderen. Was sagt die Bibel über Neid? Ist gut oder nicht so gut? Also zweite, ja, das ist Geld, also das ist
eins der 10 Gebote. Ja.
Das ist eins der 10 Gebote, ja, wo es heißt, du sollst nicht begehren. Genau das Thema. Du sollst nicht begehren das Gehalt, du sollst nicht begehren das Fahrzeug, du sollst nicht begehren die Beziehungen, du sollst nicht begehren den Job, was auch immer. Füg diese Dinge hinein. Dann ist nächsten. Was entsteht daraus noch? Neid, was ein, was noch? Hängen natürlich alle miteinander zusammen.
Bitterkeit.
Bitterkeit, ja. Bitterkeit, was noch?
Begehren,
ja, Neid, Begehren, das ist sehr ähnlich, ja. Also Begehren ist ein bisschen weiter gefasst. Ja, ja. Was noch? Geiz, ja.
Ich gebe nichts von dem, was ich habe.
Ja, ist recht nicht, gell, wenn ich schon sowieso benachteiligt bin. Ja, ist also interessant, war mir nicht gleich bewusst, aber ist so durchaus richtig, ja. Werde ich freigebig sein, wenn ich denke, ich bin der Letzte? Wahrscheinlich nicht, ne? Viel leichter ist es, freigebig zu sein, wenn ich selber gemerkt habe, ich bin reich beschenkt. Ich habe eigentlich alles. Dann ist es viel leichter. Was ist mit unserer Beziehung zu Gott?
Ich lese von Psalm 73, als ich verbittert war und innerlich zerrissen, da hatte ich den Verstand verloren, wie ein Stück Tier ständig vor dir. Ja.
Siehst du? Was für eine Beurteilung im Nachhinein. Ja. Schande. Schande, muss er sagen. Ich war unvernünftig. Was meint er mit wie ein Tier? Er meint unvernünftig, dumm, beschränkt, blind. Ja? Was macht das mit unserer Beziehung zu Gott? Ist die Beziehung zu Gott da betroffen? Ich meine,
Entfernen.
Wir entfernen uns, ja, aber wenn wir in dieser Perspektive drin sind, als was sehen wir Gott? Wie betrachten wir ihn?
Als Bösen, mir nichts gönnen.
Ja, gell? Ja. So, Zweifel an Gottes Güte.
Ja.
Zweifel, Undankbarkeit.
Das Herz wird verhärtet.
Ja, es baut sich eine Mauer auf, all das wächst da hoch und wächst hoch und bewirkt, dass wir uns innerlich von Gott entfremden und Gott Vorwürfe machen. All diese Dinge. Also, im Extremen kann es wozu sogar führen? Diebstahl, Mord. Okay, ich meine, sagst du, das ist ein bisschen weit weg. Das ist gut, wenn es noch weit weg ist. Aber es ist nicht abwegig. Es ist nicht abwegig. Je mehr man sich damit befasst, je mehr man das zulässt, desto mehr, versteht ihr, dann kommen die Emotionen hoch und dann wächst Aggression oder was auch immer. Die einen ziehen sich zurück, die anderen sind offensiver. Ja? Aber diese Frucht entsteht daraus. Was ist mit der zweiten Perspektive? Was ist die Frucht, die daraus entsteht? Wenn wir sehen, wie reich uns Gott eigentlich beschenkt hat, insbesondere wenn wir Jesus Christus kennen, ihn haben dürfen.
Freude.
Freude! Freude! Was noch?
Dankbarkeit.
Dankbarkeit. Das ist das allererste, gell? Dankbarkeit, das hängt Freude natürlich damit zusammen. Lobpreis, oder? Ich könnte an Begebenheiten denken in der Apostelgeschichte, wo welche ziemlich benachteiligt waren.
Im Gefängnis.
Ja, im Gefängnis. Apostelgeschichte 16. Waren sie benachteiligt? Sehr benachteiligt, oder?
Unfair behandelt.
Extrem unfair behandelt. Hätten sie Grund gehabt zu sagen, das ist gemein. Jetzt bin ich hier unter lauter Verbrechern, aber ich habe nichts gemacht. Ich habe nichts Böses getan. Im Gegenteil, ich habe doch den ungläubigen Menschen hier, die verloren gehen, ich habe ihnen doch eine ewige Hoffnung verkündigt. Ich habe ihnen das Beste getan eigentlich, was du ihnen tun kannst. Was habe ich dafür bekommen? Das ist gemein. Was machen sie? Mitternacht aber
sangen sie
und lobten Gott. Beteten sie und Lobsänger. Seht ihr, warum konnten sie das? Weil sie eine richtige Perspektive hatten. Andere Stelle habe ich immer bei Gelegenheiten auch schon wieder aufgeschlagen. Müsst ihr mir sagen, ob ich es nochmal aufschlagen soll. Apostelgeschichte 5. Die werden im Hohen Rat gezüchtigt. Was heißt es danach? Johannes, Petrus. Wie gingen sie raus aus dem Hohen Rat? Voll Freude, dass sie gewürdigt worden waren, für den Namen Christi schwach zu leiden. Das ist gewaltig, oder? Die einen sagen, womit habe ich das verdient? Die anderen sagen, Halleluja, für meinen Herrn durfte ich ein bisschen Leid ertragen. Die Perspektive entscheidet, ihr Lieben. Wenn wir das begriffen haben, dann sind wir bereit, damit wollen wir langsam sicher abrunden. Zwei Texte will ich noch angucken mit euch. 1. Korinther, Kapitel 6. Dann sind wir bereit zu leben, dass unsere Mitmenschen die Augen verdrehen und sagen, von welchem Stern kommst du? Im Sinne von gestern. Ja? Sind wir selber aus uns, von vorgestern in der Predigt habe ich das auch schon mal so erwähnt. 1. Korinther 6. Worum geht es hier? Oh, ganz klassisch, sogar unter Christen. Kapitel 6, Vers 1. Bei denen war es ein bisschen extrem, aber ich glaube nicht, dass wir davor immun sind. Bringt es jemand von euch, der einen Rechtsstreit mit dem anderen hat? So, zwei streiten sich. Über sich, bringt es über sich, vor den Ungerechten zu streiten und nicht vor den Heiligen. Okay, manchmal streitet man sich, aber dann vor den Heiligen, aber nicht doch vor den Heiden. Oder wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? Ihr geht vor ein weltliches Gericht und wisst nicht, dass ihr eigentlich später eure weltlichen Richter richten werdet? Stell dir das vor. Und wenn durch euch die Welt gerichtet wird, seid ihr dann nicht würdig, über die geringsten Dinge zu richten? Solltet ihr dann nicht jetzt euch als mündigerweise selbst über die kleinsten Angelegenheiten in der Gemeinde zu urteilen, ein gutes Urteil zu fällen, dann sucht ihr Hilfe bei denen, ja hier. Wisst ihr nicht, dass wir Engel richten werden, wie viel mehr aber alltäglich ist? Wenn ihr nun über alltägliche Dinge Rechtshändel habt, so setzt ihr die ein, die in der Gemeinde nichts gelten. Dann holt ihr die als Autoritäten zu euch, die in der Gemeinde nichts gelten. Das ist das Gleiche wie, wenn wir nicht auf dem Bundesrat gewesen sind, ja, von nicht der deutsche Bundesrat, von unserem Bund. Wen holt man, um zu sagen, wo der Kurs hingeht? Nee, das nicht, aber einen, man holt einen Professor, der einen Sitz hat für, wie sagt man da, Religionsfreiheit. Der hat von Christus nichts was. Versteht ihr? Genau das passiert hier. Er sagt, die sollen über uns entscheiden und die sollen uns den Weg leiten, die sollen uns einen geistlichen Weg führen, die geistlich noch verblendet sind. Ja? Wie geht das? Wie geht das? Zur Beschämung sage ich es euch. Ist also gar kein Weiser unter euch, der zwischen Bruder und Bruder entscheiden kann? Sondern streitet Bruder mit Bruder und das vor Ungläubigen. Ist nun schon überhaupt ein Fehler an euch, dass ihr Rechtshändel miteinander habt? Okay, Jetzt geht Paulus noch eine Stufe tiefer. Ja? Das erste ist, wo man diese Streitigkeiten austrägt. Er sagt, in der Gemeinde, nicht vom weltlichen Gericht. In der Gemeinde. Dann sagt er, übrigens ist eigentlich überhaupt schon ein Fehler, dass ihr diese Streitigkeiten miteinander habt. Schaut mal. Warum lasst ihr euch nicht lieber Unrecht tun? Gute Frage. Und weiter. Warum lasst ihr euch nicht lieber übervorteilen? Warum lasst ihr euch nicht lieber übers Ohr hauen? Hä, Paulus, was redest du da? Ihr selbst tut Unrecht und übervorteilt und das Brüdern gegenüber. Wie haben wir das zu verstehen? Ja, wer würde das machen? Du einfach sagen, ja, der haut mich zwar jetzt richtig hier übers Ohr, mein Bruder schmerzt zwar, aber okay. Ich lasse es einfach dabei.
Jesus.
Okay. Jesus. Paulus sagt, das, was eigentlich richtig wäre, ist, dass ihr euch Unrecht tun lasst. Dass ihr euch sogar übers Ohr hauen lasst und sagt, ist okay. Aber wie kann ich das machen? Es ist doch so ungerecht. Es ist doch so gemein. Ich kann es nur dann machen, wenn ich eine andere Perspektive habe, ihr Lieben. Ich kann es nur dann machen, wenn ich eine andere Perspektive habe. Wenn ich sagen kann, ja, dann darf er in dieser Sache den Vorzug haben. Er wird Verantwortung ablegen. Guck mal, hier heißt es. Nee, es ist nicht hier. An der Stelle. Wir wissen, wir werden alle vom Richterstuhl Gottes, ja, Römer 14. Jeder wird für sich selbst Rechenschaft ablegen. Ich will einfach nur dankbar sein, dass ich, das heißt, nur den geringsten Dienst hier tun darf und der geringste von allen sein darf und hinten, als letzter hindurchschlüpfen darf. Das ist die Perspektive, ihr Lieben. Die Perspektive entscheidet, ob wir geistlich und angemessen reagieren können oder nicht. Das Gleiche, wenn wir jetzt in der Bergpredigt drin sind, gell? Sind auch so ein paar unmögliche Empfehlungen, wo du sagst, geht nicht. Kannst du vergessen. Es funktioniert nicht. Unsere Welt funktioniert nicht so. Ja, das stimmt. Unsere Welt funktioniert nicht so. Ich würde auch niemandem empfehlen, angenommen, wir machen hier so einen eigenen Staat, ja, so ein Mini-Staat, Monaco oder so, ja, können unsere eigenen Gesetze machen. Ich würde niemandem empfehlen, wenn wir in einer weltlichen Umgebung leben, das als Gesetz zu machen. Vergiss es. Funktioniert nicht. Das funktioniert nur bei denen, die Kinder Gottes sind, die eine andere Perspektive haben. Schaut mal. Ich lese euch einfach mal, damit ihr wisst, was ich meine. Matthäus 5, Vers 38. Alles Worte, die wir sehr gut kennen. Aber ich weiß nicht, wie eure Haltung immer noch dazu ist. Sagt ihr, es ist unmöglich, das zu leben und zu tun? Wer macht sowas? Oder sagt ihr, menschlich unmöglich, aber ich will meine Perspektive verändern lassen und will, dass Gott sich mal durch mein Leben verherrlicht, indem ich auf diese Art und Weise lebe. Vers 38, 5 Vers 38, ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, widersteht nicht dem Bösen. Ich meine, wir wissen, wie das gemeint ist, oder? Bedeutet das, dass wir das Böse in unserem Leben immer gewähren lassen sollen? Heißt ja, widersteht nicht dem Bösen. Gell? Böses halte Einzug in meinem Leben. Das ist nicht gemeint, oder? Was meint das? Widersteht nicht dem Bösen. Das bedeutet, vergelte nicht. Das bedeutet, leiste nicht in dem Sinne Widerstand, dass du Böses wieder zurücktust. Widersteht nicht dem Bösen, sondern wenn jemand dich auf deine rechte Backe schlagen wird, dem biete auch die andere da. Wie geht das? Und dem, der mit dir vor Gericht gehen und dein Untergewand nehmen will, dem lass auch deinen Mantel. Ja, wie geht das? Und wenn jemand dich zwingen wird, eine Meile zu gehen, was damals die Römer tun konnten, ja, mit dem geht zwei. Gib dem, der dich bittet, weise den nicht ab, der von dir borgen will. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben, deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde, betet für die, die euch verfolgen. Schaut mal, damit ihr Söhne eures Vaters seid, der in den Himmel ist. Glaubt mir, diese ganzen Werke sind nicht der Weg, dass wir Kinder Gottes werden. Sonst wäre es aus Werken. Aber damit wir uns als Söhne Gottes erweisen. Damit wir als Söhne Gottes erkannt werden. Denn, schaut mal, denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute, lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr die liebt, die euch lieben, welchen Lohn habt ihr? Und nicht auch die Zöllner dasselbe? Das ist das ganz Normale, wie unsere Welt funktioniert. Tun nicht auch die Zöllner dasselbe, wenn ihr allein eure Brüder grüßt? Was tut ihr Besonderes? Tun nicht auch die Nationen, die von den Nationen dasselbe? Ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Oh, gibt's viel zu tun in unserem Leben? Ja, viel zu tun. Das ist aber das Ziel, wo wir hinstreben. Und ich sage euch, und da hilft uns das Buch Ruth heute dabei, der Weg dahin ist, dass wir unsere Perspektive verändern lassen. Dass wir unsere Blickrichtung verändern lassen. Und dass wir nicht am Ende unseres Lebens dann irgendwann sagen müssen, hätte ich doch am Anfang einen klaren Blick gehabt. Jetzt ist die Zeit, sich diesen Blick anzueignen. Nicht irgendwann später. Später ist der Weg schon durch viel, viel Leid hindurchgegangen. Jetzt ist der Zeitpunkt. Voll bin ich gegangen, leer bin ich zurückgekehrt. Möge Gott uns schenken, dass wir das nicht bitter aussprechen müssen, wie es Ruth getan hat. Aber in seiner Güte und seiner Gnade erbarmt sich Gott auch, führt sie zurück zum Segen. Das ist, was jetzt dann in den nächsten Kapiteln auch folgt. Ich würde mich freuen, wenn wir gemeinsam im Gebet auch erwidern können. Und ich schließe das Gebet dann ab. Vater im Himmel, wir wollen vor dich treten, so wie es der Psalmist getan hat. Wir gehen in das Heiligtum hinein. Wir haben hier auch nachgedacht. Wir wollen jetzt ganz besonders uns auch an dich wenden. Wir sehen anhand von deinem Wort, wie notwendig es ist, dass unsere Perspektive geändert wird. Wir sehen, wie wunderbar und wie gut die Frucht ist, die daraus wächst, wenn wir den richtigen Blickwinkel haben, wenn wir offene Augen haben zu sehen. Wir sehen, wie schlimm es sich auswirkt, wenn wir verblendet sind. Wir wollen dich anrufen, Herr, wollen dich bitten. Erbarme du dich über uns. Wir sind oft darin so gefangen, wir können uns nicht selber die Fesseln aufschneiden. Aber wir können dich bitten, Herr, und das wollen wir tun. Herr, gib uns den rechten Blick auf dieses Leben. Gib uns den rechten Blick auf uns selbst. Vor allen Dingen, gib uns den rechten Blick auf dich. Wir wollen dich bitten, Herr, lass uns glauben. Lass uns glauben. Danke dir, dass du an uns Stück für Stück arbeitest und dass du uns Schritt für Schritt vorwärts führst. Ich bitte dich, verherrliche dich durch jedes einzelne von unserem Leben. Mache du dich groß und lass du uns ein Zeugnis sein. Nicht indem wir handeln, wie die Welt handelt, sondern indem wir völlig anders reagieren, indem wir völlig anders handeln. Dir zur Ehre, dir zum Lobpreis. Amen. Amen.